Preis dem Herrn. Wir wollen heute fortfahren mit unseren Auferstehungsgottesdiensten und den Gottesdiensten über die Auferstehung überhaupt. Ostern ist zwar vorbei, aber wie geht es jetzt weiter mit der Auferstehung? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Wie finde ich Gott? Wird ein Thema sein am Freitag und dann ein Thema Samstag. Heilung kannst du ernten. Das wächst, Heilung wächst. Heilung ist ein Prozess. So, Heilung muss sich entwickeln. Und wie entwickelt sich Heilung? Wie entwickelt sich der Segen? Und zwar über die Stimme Gottes will ich was sagen. Also wie wichtig es ist, die Stimme Gottes zu hören. Wenn du die Stimme Gottes hörst, dieses Rema-Wort. Logos ist es okay, das kannst du lesen, aber du brauchst das Rema-Wort. Und wenn das Rema-Wort, das Wort Gottes an dich ergeht, dann wächst die Heilung. Entwickelt sich die Heilung. Dann am Sonntag wird das Thema sein, die Salbung macht den Unterschied. Herzlich eingeladen. Und dann kommt wieder Himmelfahrt, dann kommt Pfingsten, dann kommen all die schönen Tage wieder, die Festtage. So, wir wollen Gott loben und preisen. Auferstehung. Welchen Nutzen habe ich dafür oder daraus? Wenn Jesus auferstanden ist, was kann ich damit anfangen? Das ist vor 2000 Jahren passiert. In 1. Korinther 15, Vers 17 ist der Schlüsselvers für heute Nachmittag. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, wenn er nicht auferstanden wäre, wenn das Wunder nicht passiert wäre, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, heißt es, so ist alles vergeblich, alles sinnlos, alles hoffnungslos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wäre unsere Zusammenkunft heute Nachmittag vergeblich und umsonst, aber Gott sei Dank, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das haben wir Ostern proklamiert. Aber wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er ein von Gott Verstoßener, ein Verfluchter, ein von Gott Verlassener und wir alle wären Betrogene. Und jämmerlich würden wir zugrunde gehen, weil wir geglaubt haben, wir haben gehofft und so weiter. Wir haben unsere ganze Energie und Kraft verschleudert, wenn er nicht auferstanden wäre. Aber Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden. Immer wieder, ich betone das, dass er auferstanden ist. Ohne der Auferstehung gäbe es die Gemeinde nicht. Ohne der Auferstehung gäbe es keinen Gottesdienst. Ohne der Auferstehung gäbe es keinen Heiligen Geist. Ohne der Auferstehung gäbe es keine Ewigkeit. Ohne der Auferstehung wäre alles sinnlos, zwecklos. Am besten nimmst du einen Strick und hängst dich auf. Ohne der Auferstehung ist alles vergeblich und wäre alles umsonst. Ohne der Auferstehung gäbe es keine Erlösung. Ohne der Auferstehung gäbe es keine Entrückung. Da wäre unser Glaube null und nichtig. Verstehst du, wenn wir glauben, wir werden entrückt, wir werden auch auferstehen. Da gäbe es keine Wiederkunft Jesu, da gäbe es keinen neuen Himmel und keine neue Erde. Da wäre die Bibel sinnlos. Das Neue Testament, die ganzen Verheißungen des Neuen Testaments wären vergeblich, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Ohne der Auferstehung wäre Heilsgewissheit nur eine Selbstsuggestion, dass man sich einredet und mir sind die Sünden vergeben. Das kann sich jeder einbilden. Aber Gott sei Dank, er ist auferstanden und deshalb, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Das ist also die Botschaft. Wenn Jesus aber nicht auferstanden wäre, hätten wir auch keine Gemeinschaft mit Gott, könnten auch gar nicht mit Gott reden, dann wäre das Gebet so eine Selbstunterhaltung. Denk drüber nach, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, was habe ich von der Auferstehung? Dann wären wir einer der größten Lügen aufgesessen, erfunden von Pfaffen, Priester, Rabbis oder wen auch immer ist, Theologen. Wären wir einer Lüge nachgefolgt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre für uns das alles eine Hölle, hier auf dieser Welt zu leben, noch weiter zu leben. Wäre Jesus nicht auferstanden. Aber gerade die Auferstehung bezeugt die Macht Jesu. Er lebt, er lebt, er lebt. Ja, mein Jesus, ja, er lebt. Das ist diese schöne Botschaft von Ostern. Was habe ich von der Auferstehung? Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann gäbe es auch keinen Gott. Dann frage ich, wie sind wir entstanden? Da hätten die Atheisten recht. Der Gott, der das Leben schuf, kann auch die Toten wieder lebendig machen, Gott sei Dank. Und deshalb, er hat Jesus von den Toten auferweckt. Die Auferstehung Jesu erinnert uns an die Herrschaft Gottes. Gott hat alles noch in der Hand. Er hat das letzte Wort, er hat die Kontrolle. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann kannst du alles vergessen. Und wäre Jesus nicht auferstanden, müssten wir den Tod fürchten. Was kommt dann? Ist das mit dem Tod wirklich alles zu Ende? Die Auferstehung Jesus sagt uns, der Tod ist überwunden. Also, ich habe einen Sieger, ich weiß, Jesus lebt und weil Jesus lebt, werde ich auch morgen leben. Alle menschlichen Religionen wurden von Menschen gegründet und deren Ende war immer das Grab. Du kannst da von einem mal die Haarlocke finden, vielleicht noch Zahn oder sonst noch was. Aber Jesus, sein Grab ist leer. Da gibt es nur noch die Leintücher, die er übrig gelassen hat. Das Ende Jesu war das Leben, nicht der Tod und nicht das Grab. Jesu Auferstehung sichert unsere Auferstehung. In Offenbarung 1, Vers 19 heißt es, Jesus begegnet dem Johannes. Johannes kannte Jesus aus der Zeit, als er noch auf Erden war, aus der Zeit, als er sich offenbarte auf dem Berg der Verklärung. Und dann sagt Jesus zu ihm, ich bin der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Weil es eine Auferstehung gibt, ist auch unsere Auferstehung garantiert. Ich bin die Auferstehung und das Leben, hat Jesus gesagt. Gäbe es keine Auferstehung, wäre unser ganzes Mühen vergeblich, anständig zu leben. Dann lebst du einfach in den Tag hinein, genießt das Leben, machst das Beste aus deinem Leben. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre alles ja pervers. Aber Gott sei Dank, das Leben ist nicht umsonst, weil Jesus auferstanden ist. Was habe ich von der Auferstehung? Wir leben das Leben einer Raupe. Hier auf dieser Erde, ich krabble und fress meinen Kohl, so recht und schlecht. Aber dann weiß ich irgendwann, und das Gesetz des Lebens ist da, das Leben geht weiter, das Leben hört nicht mit dem Raupendasein auf, sondern man verpuppt sich und dann irgendwann wird man ein Schmetterling und lebt man in anderen Dimensionen. Aber es ist ein und dasselbe Wesen, dasselbe Geschöpf, nur in einer anderen Version, in einer anderen Form. Und das ist Auferstehung. Auferstehung ist uns garantiert durch die Natur, durch die Ereignisse der Natur. Wir sind nicht schlechter als eine Raupe. Ich glaube, dass ich schon viel besser bin wie eine Raupe, die so krabbelt und so weiter. Die Auferstehung ist nur ein Übergang von einem Dasein ins andere, von Diesseits ins Jenseits. Tote, die haben keine Beziehung zu ihrer Umwelt, aber weil Jesus lebt, er kommt zu uns und wir können mit ihm reden. Das gibt mir Gewissheit und das gibt mir die Garantie, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Mit dem Tod ist nicht zu Ende. Durch die Auferstehung Jesu Christi, und ich betone ausschließlich durch die Auferstehung Jesu Christi, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, haben wir Verbindung mit Gott, können wir Verbindung mit Gott jederzeit aufnehmen. Also es ist eine ganz neue Zeit angebrochen, seit Jesus lebt. Wir können mit Gott reden, wir können Gott verstehen, auch wenn wir nicht klar seine Sprache sprechen, aber ich verstehe, was das Innere will, der Geist will, das Gefühl will. Der Wille will, das sind alles die Sprachen des allmächtigen Gottes, Wille, Geist und Gefühl. Und jeder hat das Gleiche. Das Gefühl ist überall bei allen Menschen fast gleich und der Wille ist fast überall bei allen Menschen gleich. Das ist die Ursprache, Wille, Sehnsucht, Verlangen, Bedürfnisse haben und dergleichen. Ohne der Auferstehung könnte ich Gott gar nicht dienen. Wäre alles, wenn ich was gebe, würde rausgeschmissenes Geld sein, wäre alles sinnlos. Ohne der Auferstehung könnte ich Gott gar nicht vertrauen. Es gibt einen Gott, der mich versteht, der sich meine annimmt, der sich um mich ankümmert. Wenn es keine Auferstehung gäbe, wäre ich also armer Hund in dieser Welt, auf Deutsch gesagt, ein Trottel. Aber weil es eine Auferstehung gibt, kann ich mir einen Gott vorstellen, als Vater, als mein Gegenüber, als das andere Ich, mit dem ich reden kann. Wir können Gott lieben. Durch die Auferstehung, dank der Auferstehung. Und erst nach der Auferstehung fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Vor der Auferstehung hat er ihn gesehen, konnte er lieben oder nicht lieben, konnte ihm nachfolgen oder nicht, aber nach der Auferstehung hat er eine Entscheidung getroffen. Ich will Jesus lieben, Herr, du weißt alle Dinge. Nach der Auferstehung können wir Gott verwirklichen. Nach der Auferstehung Jesu meine ich nicht erst, wenn wir auferstanden sind, sondern weil Jesus auferstanden ist. Ich halte mich an meinen Vordermann, an das Leben. Was habe ich von der Auferstehung? Eine ganze Menge, wenn ich ehrlich bin. Eine ganze Menge. Ich bin rationell und ich denke logisch. Was habe ich davon? Was springt mir dabei raus, wenn ich Gott diene und Gott vertraue? Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist also ein Schlüsselvers für mich persönlich. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt auch glücklich sein. Ihr sollt auch die Fülle haben. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe, steht in meiner Bibel. Jesus selber hat es gesagt. Für den geht das Leben weiter, auch wenn er gleich gestorben ist. Wie viele Menschen sterben täglich? Alle paar Minuten, paar Sekunden sterben Menschen. Und die gehen alle in der Ewigkeit, die gehen alle zu Gott. Warum? Weil Jesus gekommen ist und den Tod besiegt hat, dem Tod die Macht genommen hat. Wer an Jesus glaubt, der stirbt nicht. Der hat schon das ewige Leben vor Jesu Sterben, vor Jesu Auferstehung, da sind die Menschen gestorben. Und deshalb musste Jesus hinabsteigen in die Unterwelt und das Gefängnis gefangen nehmen. Und deshalb passierte, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, dass plötzlich Heilige in Jerusalem gesehen wurden. Ach, Abraham, Moses, Elia, die sind alle da. Oder der Schächer, dem konnte Jesus sogar das Paradies versprechen. Wer also an Jesus glaubt, geht heute nicht mehr in das Totenreich. Wenn du hier die Augen zumachst, klack, du gehst in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit zu Gott, bis in Paradies. Also die Welt hat sich geändert seit Jesu Auferstehung. Was habe ich davon? Es gibt kein Totenreich. Der Tod ist besiegt, der letzte Feind ist aufgehoben. Jesus hat den Tod überwunden und die Auferstehung Jesu ist der Beweis, das Grab ist leer. Was du in den Gräbern legst, das sind nur die Klamotten, das alte Kleid, das Gewand, das du hier zurücklässt, das ist alles. Aber das andere, das geht alles zu Gott. Was habe ich von der Auferstehung? Gut, dass du fragst. Ich muss mir keine großen Gedanken über die Ewigkeit machen. Ich weiß, wenn ich in den Himmel gehe, wenn ich zu Gott gehe, wenn ich bei Jesus bin, dann werde ich dort gut empfangen, ich werde dort gut behandelt, ich werde dort Gott bedient. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Johannes 14. Der Auferstandene geht mir voraus. Und weißt du, der macht mir eine schöne Wohnung. Der richtet mir alles ein. Das ist doch so schön. Du kommst rüber, das ist alles vorbereitet. Alles wunderbar eingerichtet, alle Anschlüsse da. Verstehst du? Du musst nur noch einziehen und wohnen und genießen die Ewigkeit. Am Ostermorgen machten sich die Frauen so viele Gedanken. Und ich denke, wir machen uns viel zu viel Gedanken hier in diesem Leben. Wie geht's weiter? Was passiert? Welche Form werde ich einnehmen? Werde ich ein Schmetterling dort sein? Welche Flügelfarbe werde ich haben? Vergiss es. Die Frauen haben sich unnötige Gedanken gemacht. Wer wälzt uns den Stein weg? Wer wälzt uns den Stein weg? Das haben sie schon zu Hause sich Gedanken gemacht, als sie ihr Öl zubereiteten, ihr Salböl. Wer wälzt uns den Stein weg? Und als sie dort ankamen, war alles schon abgewälzt. Und der Engel setzt sich drauf und sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und ich sage dir eines, wir machen uns viel zu viel Gedanken über die Ewigkeit. Wenn ich manchmal so mit Leuten Gespräche führe, dann fragen sie, was denkst du, wer wird es drüben sein? Warst du schon mal drüben? Hast du schon mal gesehen? Jenseitige Erfahrung, wenn du gehabt hast. Wie sieht es da drüben aus? Wunderbar, möchte ich sagen. Aber wir sollen uns gar keine Gedanken machen, wenn wir dort ankommen. Es ist alles perfekt. Der Stein ist weggewälzt. Mach dir nicht unnötige Gedanken über die Ewigkeit. Deshalb hat Jesus auch nicht so viel erzählt über die Ewigkeit. Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, keines Menschenherz je geglaubt hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Stein ist weg. Du musst nicht drüber nachdenken. Und weißt du, das ist so wichtig. Wir als Christen, wir sollten einfach drauf losgehen, so wie jene Frauen. Sie haben gesagt, egal wer, wir werden schon irgendwie schaffen. Zusammen werden vielleicht stark sein und den Stein wegwälzen. Wir gehen zu, auf dieses Problem zu. Wir gehen auf die Ewigkeit zu. Und erst als sie das Ziel erreichten, waren sie überrascht. Der Eingang ist frei. Du wirst überrascht sein, wenn du bei Gott ankommst. Es ist alles perfekt. Alles wunderbar. Was sie in diesem Augenblick noch nicht wussten, dass der Engel schon lang voraus, paar Minuten, Stunden, Ewigkeiten, den Stein schon weggewälzt hatten, Matthäus 28, Vers 2. Denn der Herr Jesus war bereits auferstanden. Das Grab war bereits leer. Die Leintücher lagen schön zusammengelegt. Das war alles schon passiert. Als sie ankamen, war alles schon erledigt. Es ist vollbracht. Sorge dich nicht deinen ganzen Weg über, wie wird es für uns sein? Werde ich meine Mama treffen? Werde ich meinen Papa treffen? Werde ich meine Lieben treffen? Werde ich die treffen? Werde ich jene treffen? Werde ich den sehen? Werde ich die erkennen? Vergiss das alles. Es wird so sein, dass du glücklich bist und dass du keine negativen Gedanken haben wirst. Die Auferstehung Jesu Christi soll uns aufrichten und uns ermutigen. Mach dir keine Gedanken über deine Ewigkeit. Deine Ewigkeit ist abgesichert. Jesus garantiert für deine Ewigkeit, ich lebe und ihr sollt auch leben, hat Christus gesagt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und dann siehst du das Leben mit ganz anderen Augen und lebst auch ganz anders. Hier belasten wir uns so viel, wer wälzt meinen Stein weg? Wer nimmt mir das Problem weg? Wer erlöst mich von diesem Leibe, von dem Fluch der meinen Leiden und von all den Schwierigkeiten? Wer erlöst mich von meinen Problemen, von meinen Krisen? Du kommst dort an und du bist erlöst, alles vorbei. Der Auferstandene geht seinen Jüngern voraus. Wenn sie hingehen, plötzlich wirkt der Herr mit mitfolgenden Zeichen. Der Auferstandene versammelt seine versprengten Jünger. Der Herr Jesus geht seinen Leuten nach. Der Herr Jesus geht dir und mir nach, der Auferstandene, das ist, was ich von Jesus habe, er geht mir immer voraus. Bevor ich dort ankomme, war er schon längst da und hat schon alles gemanagt. Er ist mein Manager, der Heilige Geist und die Engel Gottes. Das irdische Leben ist nur ein Vorspiel zu dem eigentlichen ewigen Leben. Das ist nur ein Vorspiel. Was du hier durchlebst und durchmachst, das ist nur eigentlich, dass du weißt, so wird gelebt. Und so geht's weiter in der Ewigkeit. Die Gläubigen haben zum Teil ganz furchtbare Lasten hier zu tragen, wenn ich so manche Christen angucke. Aber dann, wenn du die Ewigkeit vor Augen hast und die Ewigkeit siehst, die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die auf mich zukommt. Was habe ich von der Auferstehung? Alles ist nur vorübergehend. Der Regen ist auch vorbei. Hörst du noch das Donnern und Blitzen, das Hageln? Weißt du, die Herrlichkeit ist nicht, das Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. 2. Korinther 4, Vers 17. Wenn du so einen Buchenzweig siehst, im Herbst, da hängen noch die trockenen Blätter und gleichzeitig neben diesen trockenen Blättern werden neue Knospen schon getrieben. Also die trockenen Blätter und die neuen Knospen, die sind da in einem Buchenzweig. Und das genau das ist, ich lebe, ich glaube, dass ich lebe und ich werde leben und ich habe das Leben. Und ich habe es doch noch nicht. Aber die Knospen sind da. Die Knospen, da sprießt es, da treibt es. So ist die Auferstehung für uns die Gewissheit einer zukünftigen Herrlichkeit, der kommenden Herrlichkeit. Du musst nur an Jesus glauben. Du musst nicht an die Auferstehung glauben. Ich habe die Frage gestellt, was habe ich von der Auferstehung? Eigentlich muss ich fragen, was habe ich von Jesus? Unheimlich viel. Denn wer Jesus hat, hat die Auferstehung und hat das ewige Leben, hat das Glück, hat die Erlösung. Und Jesus sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Also, was habe ich, wenn ich Jesus habe? Den Auferstandenen. Er ist nicht hier, er ist uns vorausgegangen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. So, wir sind reich in Jesus Christus. In ihm sind alle Schätze der Gottheit verborgen, des Lebens verborgen. Ich habe diese Frage dumm gestellt eigentlich. Was habe ich von der Auferstehung? Was habe ich von dem Auferstandenen? Und zwar unheimlich viel, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Du kannst dir gar nicht vorstellen und fassen, was er alles für dich vorbereitet hat. Guck mal, wenn dem alten Römer damals oder dem alten Juden oder dem alten Christen von aus der Zeit Jesu erzählt, man erzählt hätte, hört mal, wir werden mit Handys telefonieren, mit Computern arbeiten, wir werden Radiosendungen, Fernsehsendungen ausstrahlen, wir werden Mikrowellenherde haben, wir werden Waschmaschinen haben, die Autos werden ohne Pferde oder die Fahrzeuge, wir werden ohne Pferde fahren. Da wird sagen, das glaubst du doch. Verstehst? Aber was wir jetzt sehen, in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend, ist nur ein Bruchstück von dem, was Gott alles hat und alles kann. Wir sehen nur einen ganz kleinen Bruchteil der Schöpfung. Wir sehen das davor und das danach nicht, was alles noch dazugehört zu der Herrlichkeit Gottes. Wenn unser Horizont einmal gesprengt wird, wir werden sagen, mei, das habe ich gar nicht gewusst, dass das alles für mich vorbereitet wurde. Ich sehe nur einen ganz kleinen Schlitz der Herrlichkeit Gottes. Und die Jünger, die haben am Anfang auch nicht verstanden. Die haben eigentlich gar nichts verstanden. Guck mal, wir verstehen heute viel mehr. Wir haben die ganze Bibel, die hatten damals das Neue Testament noch gar nicht. Die hatten die Offenbarung nicht. Die hatten die Briefe der Apostel nicht. Die hatten die Offenbarung des Apostel Paulus noch nicht. Denen hat eine ganze Menge an Wissen gefehlt, was du heute hast. Und das, was wir eines Tages mitbekommen werden, wenn wir bei Jesus sind, unser Horizont wird platzen. Und sagen, mein Herr, mein Gott, so wie dieser Thomas, der konnte nur noch Gott anbeten und Gott loben und preisen, der hat keine Worte mehr gehabt. Was habe ich von den Auferstandenen? Wie werden die Worte ausgehen? Ich werde gar nicht große Sprüche mehr machen, ich werde gar nicht singen, gar nicht groß Töne von mir geben, ich werde nur sagen, mein Gott, mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott, mein Herr. Und dann vergisst du alles. Verstehst? Stell dir mal vor, du landest im Paradies plötzlich, in der Herrlichkeit. Und siehst Dinge, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und weiß gar nicht, wie man das macht oder isst. Mein Vater hat mal Orangen nach Hause gebracht von Moskau, als er mal dort in Moskau war. Und wir wussten nicht, wie man das richtig isst. Wir haben Orangen noch nie gesehen. Und als ich hier nach Deutschland kam, ich habe noch nie Bananen gesehen. Ich habe Bananen mit der Schale gebissen. Ich habe gedacht, man isst das so. Verstehst? Dinge, du hast noch nie gesehen. Früchte, die man noch gar nicht gesehen hat. Und wir werden sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist, was alles für uns vorbereitet hat. Was habe ich von der Auferstehung? Jesus ist auferstanden. Und jetzt muss ich nicht mehr mich mit dem Tod abfinden, groß über den Tod diskutieren. Oh, wie geht's mit mir weiter, wenn ich gestorben bin? Wer wird mich beerdigen? Du kommst schon rechtzeitig unter die Erde, glaub mir das. Irgendjemand wird dich schon beerdigen, sieh deine Erbarmen. Und wenn nicht, weißt du, wenn der Tag der Entrückung stattfindet, wir werden unsere Klamotten hier lassen. Plötzlich ist nur ein Haufen Kleider, ein paar Schuhe, ein paar Socken noch in den Schuhen und wir sind weg. Kümmere dich nicht um das Irdische ist so vergänglich. Wir machen uns so viel Gedanken um das Vergängliche, um das Irdische. Wie geht's weiter? Jesus ist auferstanden und du musst dich nicht mehr mit dem Negativen da rumschlagen. Wir haben negative Dinge um uns herum. Wir haben Probleme. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leiden Ungerechtigkeit. Aber Gott sei Dank, das alles ist mal vorbei. Drüben gibt's sowas nicht. Und ich denke praktisch und logisch. Was habe ich von der Auferstehung? Welchen Profit, welchen Nutzen? Was kann ich mit der Auferstehung heute, jetzt hier in diesem Augenblick anfangen? Dass Jesus auferstanden ist, wissen wir haben genug Beweise, wir haben über Ostern darüber genug gesprochen, der Auferstehung Jesus gut belegt. Wir wissen, dass er lebt, aber was kann ich damit anfangen? Ich sollte zuerst einmal meine Scheuklappen wegtun und einfach gerade aussehen, und nach vorne schauen und nicht auf die Probleme schauen und auf das ganze, auf die ganzen Geräusche, die um mich herum sind, was geben und mich damit irritieren lassen. Jetzt muss ich anfangen, das umzusetzen, das Wissen verwirklichen, das, was ich weiß, Jesus lebt. Und weil er lebt, will ich auch leben, werde ich leben. Und jetzt das Leben gestalten, das Leben genießen, auf das Leben zugehen, das Leben umsetzen und aus dem das Beste machen. Wie verwirkliche ich die Tatsache der Auferstehung? Wie gebrauche ich dieses Wissen praktisch? Weißt du, eine Sache ist zu wissen. Und dann die andere Sache ist, wie gebrauche ich das Wissen, was ich gelernt habe, was ich verstanden habe, was ich begriffen habe. Wie gebrauche ich diesen Schlüssel? Wie funktioniert die Auferstehung praktisch? Und zwar, indem ich anfange zu reden. Jesus lebt in mir, Jesus ist in meiner Umgebung, er umgibt mich von allen Seiten, ich muss mich nicht fürchten, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn du schon anfängst, da zu meditieren und dem nachzudenken, du wirst merken, du lebst ganz anders, du stehst stramm und alle stehen Spalier. Du wirst gesegnet durch Weitergeben, indem du erzählst schwärmst von der Auferstehung. Sie schwärmten von der Auferstehung, gaben Zeugnis von der Auferstehung der Aposteln. Das war das Geheimnis der ersten Christen. Die Jünger Jesu, Markus 16, wenn du es liest, überall, wo sie hingingen, plauderten sie bei Jesus. Hast du das Neueste gehört? Er lebt. Hast du es gehört? Er lebt. Hört. Auf dem Marktplatz, wenn sie arbeiteten und wann irgendwie Paulus, wenn er seine Zelte dort machte oder sein Leder verkaufte, ich diene nicht nur hier auf dem Marktplatz, sondern ich habe einen Herrn, ich habe eine andere Berufung. Ich verkündige Jesus, den Auferstandenen. Nicht nur den Gekreuzigten, sondern den Auferstandenen. Fang an, Jesus zu bezeugen. Fang an, das zu sagen, was der Heilige Geist dir so aufs Herz legt. Weißt du, diese Begeisterung muss rüberspringen, dieser Funke. Ich bin begeistert, bin so erfüllt von Jesus. Wir können niemanden bekehren. Das ist ganz klar. Du kannst reden, so viel du willst. Und ich werde in den nächsten Tagen, also wenn ich dann nachher spreche, also Heilung kannst du nicht ernten oder wie finde ich Gott, werde ich darüber sagen, wir können gar nichts. Gott ist der, uns das Rema gibt. Das Logos, das hast du in der Bibel, das kannst du nachlesen und kannst auswendig lernen, kannst du runterleiern, aber das bringt dir nicht Leben. Das Leben bringt dir nur das Wort, das Rema, das Gotteswort, das inspirierte Wort Gottes, das offenbarte Wort Gottes. So. Wir können nur bezeugen, der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Die Auferstehung ist eine Offenbarung. Du hast begriffen, mein Jesus lebt. Er lebt für alle Zeit. Und da kannst du dann als nächstes rechnen, Jesus, weil du lebst, du wirst eingreifen und du wirst handeln. Du wirst mich nicht in den Stich lassen. Wie setze ich praktisch um diese Auferstehung? Indem ich mir bewusst mache. Und das Bewusstmachen ist der Schlüssel. Ich mache mir bewusst, Jesus lebt. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Er ist bei mir, dieser unsichtbare Partner. Wenn wir das machen und einfach Jesus bekennen, im Namen Jesu handeln, weil er das gesagt hat, dieser Auferstandene. Wir tun nicht, weil irgendjemand uns das befohlen hat, sondern weil Jesus uns das eingegeben hat. Der Auferstandene stärkt unseren Glauben, festigt unseren Glauben. Also, Herr Jesus, ich möchte dich erleben, den Auferstandenen. Komm du zu mir, Herr Jesus. Lad ihn einmal zu dir nach Hause. Wie bei Zachäus. Und du wirst sehen, was bei dir zu Hause plötzlich passiert. Der Auferstandene selbst geht seinen Jüngern nach, kümmert sich um die mit seine Brüder und erklärt sie auf. Was habe ich von dem Auferstandenen? Einen ganz tollen Seelsorger. Jesus setzt sich hin und er unterhält sich mit mir. Der Auferstandene, dem kann ich alles sagen, wo mir der Schuh drückt, was mich quält, was ich nicht verstehe, was mir Probleme macht. Er ist der beste Seelsorger. Menschen, denen erzählst du und dann hast hinterher schlechtes Gewissen womöglich, dass sie missbrauchen diese Dinge für, und schlachten es aus und dich nachher manipulieren. Weißt du noch, kennst du noch die Geschichte? Vergiss es. Es ist gut, dass ich Jesus habe als meinen Seelsorger. Und wenn ich ihm sage, der verpetzt mich nicht. Preis Gott. Der verpetzt mich nicht. Der verratet mich nicht. Auch egal, welche Dinge ich getan habe. Ich darf ihm mein Herz ausschütten. Er ist mein Seelsorger. Er versteht mich. Dann er ermutigt mich, so wie er die Jünger ermutigte, die versprengten Jünger ermutigte. Er hilft mir, meine Ängste zu überwinden. Schau, diese Fragen, die die Frauen dort am Grab hatten. Wer wird uns den Stein wegwälzen? Meine unlösbaren Probleme. Und das ist der Auferstandene, der löst meine Probleme. Während ich lebe, weiß ich, er arbeitet mit mir mit. Er ist auf meiner Seite, er unterstützt mich. Der Auferstandene selbst hilft uns, mit unseren Bestürzungen fertig zu werden. Ich bin manchmal so bestürzt, enttäuscht, frustriert, niedergeschmettert, niedergeschlagen. Aber der Herr sagt, behalte einen kühlen Kopf, Kopf hoch, schau nach vorne, gib dich nicht auf. Bleibe ruhig, denn im Volke Gottes, der Gemeinde Jesu, ist noch eine Ruhe vorhanden. Bleib ruhig. Der beruhigt unser aufgewühltes Herz. Was habe ich von Jesus, dem Auferstandenen? Sehr viel. Er gibt mir die innere Gewissheit. Du bist erlöst. Nicht, weil der oder jener sagt, oder die Kirche das sagt, oder auf dem Papier steht, du bist das Mitglied der und der Gemeinde. Wir werden nicht erlöst durch Mitgliedschaft in irgendeiner Kirche oder Gemeinde, sondern wir werden erlöst, weil Gottes Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Und der Auferstandene ist es, der sagt, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige nicht weiterhin. Er gibt uns inneren Frieden in Sachen, wo ich keine Klarheit habe. Der inspiriert mich, motiviert mich und der sagt so und so, sei ruhig, es wird alles gut werden. Frau, warum weinst du? Hat der Herr einmal jemand gefragt, eine Frau, die ihren Jungen zu Grabe getragen hat. Warum weinst du? Warum machst du dir so viel Gedanken? Warum zerbrichst du dir den Kopf? Weine nicht. Der Herr beruhigt die Menschen. Der Auferstandene beruhigt uns. Er ist bei uns, seine Gegenwart erquickt uns. Die Auferstehung Jesu zeigt, dass hinter dem Horizont, meinem Horizont, noch weitergeht. Das ist nicht das Ende. Ich bin noch nicht am Schluss. Mit meiner Weisheit, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Kunst. Das geht weiter. Mach dir keine Sorgen. Was habe ich von der Auferstehung? Das gibt mir Glauben. Das, was einmal geschehen ist, wird nochmals geschehen und nochmals und abermals und wird sich immer wiederholen. Gottes Werke wiederholen sich permanent. Jeden Frühjahr sprießt es. Jeden Frühjahr kommt die Natur wieder zu sich, das Leben wacht auf. So, was einmal geschehen ist, wird sich immer wieder wiederholen. Wenn Gott einmal ein Wunder getan hat, deshalb sind die Wunder Gottes nur einmal berichtet, die müssen nicht ständig permanent berichtet werden. Wenn ein Wunder einmal berichtet ist, reicht es aus, es kommt wieder genau so, wie es da gekommen ist, wird es wieder passieren. Gott hat die Macht dazu. So, eure Traurigkeit, Johannes 16, Vers 20, wird sich in Freude verwandeln. Das ist, was die Auferstehung mir bringt, meine Traurigkeit. Und wie waren die Jünger niedergeschlagen? Wie waren sie entmutigt nach der Kreuzigung, nach dem Karfreitag? Der Sieg über die Macht des Todes, das ist der Kern der Osterbotschaft. Jesus lebt. Und so ist Gott, er durchbricht alle Regeln. Das gibt mir die Auferstehung. Gott durchbricht alle Regeln, alle Normen, alle Logik, alle Wahrscheinlichkeit, denn alle Lebenserfahrungen. Du glaubst, dass es, also so geht es immer, das passiert immer das Gleiche. Nein, Gott durchbricht all diese Vorstellungen. Er ist ein Gott, der alles neu macht. Auferstehung. Er reißt den Horizont auf und du hast plötzlich eine ganz neue Sicht der Dinge. Plötzlich dämmert es bei dir und plötzlich geht ein Licht auf. Praise Gott. Jesus lebt. Halleluja. Das ist die Botschaft, die ich hier weitergeben möchte. Und je mehr man die Auferstehung begreift, desto mehr verdrängt die Freude, die Furcht. Was habe ich davon? Je mehr ich mich mit der Auferstehung beschäftige, desto mehr wird die Traurigkeit verdrängt durch Hoffnung und Gewissheit. Die Ängste fliehen. Und wenn du einmal keine Angst mehr vor dem Tod hast, vor was solltest du noch Angst haben? Tod und Teufel sind besiegt durch die Auferstehung. Und der Tod ist, was uns so viel Angst bereitet. Und wenn der einmal besiegt ist, dieser Feind, und durch Jesus ist der Tod besiegt, ob wir sterben oder leben, wir sind des Herrn. Das ist die Hoffnung der Auferstehung. Ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre Jesus. Bin bei Jesus, in seiner Hand. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Die Auferstehung Jesu verändert radikal das Leben eines Menschen. Ich sehe die Zukunft mit ganz anderen Augen. Ich weiß, wenn er das geschafft hat, schaffe ich es auch mit Gottes Hilfe. Ich habe Zukunft, ich habe Hoffnung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dass auch ich erlöst werde. Und das Beste für mich kommt noch. Das Schönste kommt noch. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Da wird sich Psalm 23 erfüllen und in Erfüllung gehen. Und seitdem ich weiß, dass Jesus lebt, weiß ich, dass Jesus alles unter der Kontrolle hat. Dass ihm nach Matthäus 28,18 alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Er hat alle Macht. Nach der Auferstehung, das kann er sagen. An seiner Seite bin ich geborgen und sicher. Was habe ich von der Auferstehung? Schon eine ganze Menge. Wenn du jetzt mitgezählt hast, da hast du schon eine ganze Liste von Segnungen, Vorzügen und Vorteile. Was habe ich von der Auferstehung? Ich muss mich nicht mehr um meine Zukunft sorgen und fürchten. Wie geht's weiter? Ich weiß, mit Jesus wird es weitergehen. Wie geht es mit meiner Familie weiter, wenn ich nicht mehr da bin? Gott wird um die Familie sorgen. Wie wird es um die Gemeinde weitergehen, wenn ich nicht mehr da bin? Gott wird sich um die Gemeinde sorgen. Er ist, der sich um uns sorgt. Alle meine Sorgen darf ich auf ihn werfen. Paulus weiß, dass es nach seinem Abscheiden gräuliche Wölfe kommen werden. Er weiß, dass schreckliche Dinge passieren werden, wenn man nicht da ist. Aber er weiß, der Heilige Geist und Jesus Christus hat alles unter Kontrolle. Und Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht bewältigen. Wenn du das weißt, dass er der starke, mächtige Gott ist, dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. Wie geht's denn weiter mit der Gemeinde, im Reich Gottes, mit der Sache Jesu? So, du bist an seiner Seite sicher und geborgen. Das gibt mir die Auferstehung, diese Hoffnung. Seit der Auferstehung Jesu lebe ich nur noch von Gewissheiten. Da bin ich sicher, da bin ich sicher, da bin ich sicher, da bin ich sicher. Dass meine Vergangenheit ausgelöscht ist, dass meine Zukunft gedeckt ist. Alle meine Konten sind gefüllt. Ich habe Schätze bei Gott, bin reich in Gott. Und das ist der wahre Reichtum. Ich bin reich in Gott. Hier lebe ich mit Überziehungskredit. Dispo. Da muss ich disponieren und rechnen. Aber wenn ich bei Gott bin, werde ich nicht mehr rechnen. Da ist alles schon bezahlt. Dort komme ich an. Und ist alles erledigt. Das hat Auswirkungen auf meinen Alltag. Wie ich dann mit den Dingen des Lebens umgehe. Welchen Wert ich den Dingen beimesse. Weißt du, wenn du für die Ewigkeit lebst, lebst du ganz anders. Wenn du weißt, für was du lebst, für was du kämpfst. Jesu Auferstehung garantiert mir meine Auferstehung und die Auferstehung aller Menschen. Wäre Jesus nicht auferstanden, würde kein Mensch auferstehen. Wer soll dann noch auferstehen? Wenn der nicht aufersteht, wer kann sonst noch auferstehen? Aber er ist der Garant all unserer Auferstehungen. Er wird kommen und er wird sagen, Menschenkinder, kommt her. Alle werden auferstehen, egal wer sie waren, groß, klein, dick, dünn, arm, reich. Spielt keine Rolle. Sie werden alle auferstehen. Juden, Heiden, da wird niemand gefragt, willst du auferstehen? Da wird niemand groß gefragt, ja, möchtest du auferstehen, Bruder, Schwester? Du wirst kommen müssen und plötzlich stehst du vor Gott. So wie Jesus niemand gefragt hat, darf ich auferstehen? Er hat weder die Juden gefragt, noch die Römer gefragt, noch irgendjemand, die Wächter. Der stand auf und der war da. Nur weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, muss der Tod alle Menschen hergeben? Jesus ist der Erste der Entschlafenen, 1. Korinther 15, Vers 22. Da heißt es, wie in Adam alle sterben, so werden alle in Christus lebendig gemacht werden. Er ist der Erstling von den Entschlafenen, die also in der Ewigkeit sind. Was habe ich von der Auferstehung Jesu? Als ich darüber meditiert, und ich meditiere gerne über das Wort Gottes, ich denke darüber nach, bekomme diese Impulse nur beim Nachdenken. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel. Ich habe einen Sieger. Und ich habe mich ihm angeschlossen. Und ich bin bei Jesus und ich möchte nicht bei den Versagern sein, ich möchte bei dem Sieger sein, dem Überwinder. Ich habe einen, der alles gewonnen hat, der mir vorausgegangen ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ich bin bei Jesus und das macht mich stark. In Matthäus 28, Vers 10, Jesus geht seinen Jüngern voraus nach Galiläa. Was sind oft Lappalien? Aber ich möchte gerade über die Lappalien sprechen. Die sind viel wichtiger manchmal wie so die großen, wichtigen Dinge. Die, weißt du, das, was man nicht so liest und nicht so denkt. Jesus sagt, ich will euch vorausgehen nach Galiläa. Und ihr Galiläer, als die auf dem Ölberg stehen, Jesus redet sie als Galiläer an. Galiläa bedeutet übersetzt Niederlage. Ich will euch vorausgehen in der Niederlage. In der Niederlage. Weißt du, was das heißt? In der Niederlage. Gerade Galiläa, das war das Aufstandsgebiet der Juden. In der Zeit Jesu, also im ersten Jahrhundert, gab es dort 60 große Aufstände in Galiläa. Und jeder dieser Aufstände wurde niedergeschlagen von den Römern. Ich will euch vorausgehen nach Galiläa. Die Juden waren immer die Geschlagenen, die Gescheiterten. Und da geht Jesus voraus, da wo man gescheitert ist. Da begegnet er uns und da erwartet er uns. Und da legt er uns Fische und Brot gebacken. Ist doch toll, dieser Herr Jesus Christus ist leiblich auferstanden, leiblich lebt. Und ich gehe euch voraus, geht nach Galiläa. Und er sagt, dort erwarte ich euch, in Galiläa. In eurer Niederlage. Und das ist, ich finde es so toll, Jesus erwartet mich in der Niederlage, wenn es mir schlecht geht. Wenn mich niemand vom Bahnhof abholt, wenn mich niemand erwartet nach irgendeinem Pleite, nach einem Versagen, nach einer Panne, er erwartet mich. Er sagt, komm her, hier ist es Fisch. Du hast die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber jetzt ich erwarte, ich habe für dich die Fische gefangen. Da fragt man sich, wo hat der Herr Jesus die Fische her? Ja, ich finde es ganz toll beim Herrn Jesus. Dort erwarte ich dich in Galiläa. Ich gehe dir voraus nach Galiläa. Die Galiläer wurden verspottet als abgefallen, als Sünder, als Versager. Sogar Jesus wurde als Galiläer bezeichnet. Ist schon ein Prophet aus Galiläa gekommen oder Samaria? Aber gerade dort geht Jesus hin und erwartet die Seinen. In Galiläa, da lebten die Heimkehrer aus Babylon, die einzigen Sklaven und Gefangene, die einst Entrechteten. Und dort geht er voraus und sagt, ich will bei euch sein. Du hast kein Recht. Dir gibt niemand recht, versteht dich niemand, kümmert sich nicht um niemand, aber ihr geht dir voraus. Ihr Galiläer, denn die Jünger Jesu waren fast alle ausschließlich aus Galiläa, außer Judas Ischariot. Matthäus 26, 32, Jesus versprach seinen Jüngern nach der Auferstehung, gleich nach Galiläa zu ihnen zu kommen. Ich finde es toll. Dort erwartet dich der Herr. Jesus kam gerade nach Galiläa, nicht als Versager zurück, sondern als Sieger. Alle anderen Aufstände wurden niedergeschlagen, damals zu ihrer Zeit, dort von den Galiläern. Aber jetzt kommt Jesus als einer, der nicht niedergeschlagen wurde, der nicht besiegt wurde, der nicht versagt hat. Er kommt als Sieger und ich erwarte dich dort in Galiläa. Und Konstantin hat ja diesen großen Spruch losgelassen, gesiegt hast du, o Galiläa. Der Auferstehung Jesus, seitdem die Botschaft des Sieges, gesiegt hast du, o Galiläa. Der Auferstehung Jesu ist das Größte, was Gott uns Menschen geben konnte. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 18, niemand kann mir das Leben nehmen, ich gebe es freiwillig und ich habe die Macht und die Freiheit, es hinzugeben, aber auch die Macht, wieder es zu mir zu nehmen. Das ist der Auftrag, den mir der Vater gegeben hat. Niemand nimmt mein Leben von mir. Und Jesus ist als Sieger weggezogen von Galiläa und er ist heimgekommen als Sieger nach Galiläa. Von dort ging er aus, Nazareth, und dann kommt er als Sieger zurück. Gesiegt hast du, o Galiläa. Jesus gab sein Leben und Jesus nahm sein Leben wieder und sagt, ich habe gesiegt. Und weil Jesus gesiegt hat, darfst du mit ihm siegen. Weißt du, wir sitzen auf einem Triumphwagen. Und weißt du was, wenn du da siehst, wie ein Triumphwagen ist, da ist vorne der Reiter und dann ist der Sieger, der Triumphator, und du darfst links und rechts von ihm stehen. Gesiegt, wir haben gesiegt, wie auf dem Karnevalswagen. Und dann schmeißt du die Konfettis oder die Bonbons rüber zu den Leuten. Wir haben gesiegt. Christen haben verlernt zu jubeln, sich zu freuen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Geschwister. Wir haben einen Sieger. Und Jesus hat beides von sich aus getan. Niemand zwang ihn dazu. Jesus gibt sich ganz ruhig in seinem Tod. Und er bekennt auch ganz ruhig dabei, ich werde auferstehen am dritten Tag. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Der Auferstehung Jesu ist dieser wichtigste Pfeiler des Christentums, meines Glaubens. Wäre Jesus nicht auferstanden, kann ich einpacken und nach Hause gehen. Ja, brauchen wir nicht mehr hier sitzen. Schade für die Zeit, können wir was anderes machen. Römer Kapitel 1, Vers 4. Durch seine Auferstehung von den Toten wurde Jesus als der mächtige Sohn Gottes ausgewiesen mit dem Heiligen Wesen, von dem Heiligen Wesen Gottes. Wurde selbst ausgewiesen. Das ist sein Ausweis. Die Auferstehung. Ich lebe. Was willst du denn jetzt? Wir müssen gar nicht mehr groß über die Auferstehung diskutieren. Jesus lebt, er ist da. Und er ist da, wo 32 in seinem Namen versammeln. Plötzlich ist er da, auch wenn die Türen verschlossen sind. Auch wenn du im Gefängnis in der Zelle sitzt. Jesus ist da. Die Auferstehung. Sie ist das reichste und intensivste, was unser Leben erfüllt, unsere Hoffnungen erfüllt, unsere Sehnsüchte befriedigt. Das ist das intensivste. Du kannst nicht mehr bekommen in der letzten Stunde oder deiner Lebenstage oder wo deine Lebenssituation. Jesus lebt. Er versteht mich. Wenn mich keiner versteht, er versteht mich. Wenn sich keiner um mich kümmert, er kümmert sich um mich. Wenn keiner mir nachgeht, er geht mir nach. Und er erwartet mich da, wo ich versage. Weißt du, ich brauche keinen Held und keinen Helfer, wenn es mir gut geht. Ich brauche jemanden, wenn es mir dreckig geht. Wenn mir schlecht geht. Wenn ich mich nicht wohlfühle. Da brauche ich jemanden, der mir zur Seite steht und mich streichelt. Und mich tröstet. Und mir Mut zuspricht. Mit der Auferstehung Jesu haben wir einen echten Messias. Und Jesus ist durch die Auferstehung ein echter Messias geworden. Hier beginnt die messianische Zeit. Weißt du, die Juden warten auf den Messias. Der wird nicht mehr kommen. Kein anderer Messias. Der Messias ist Jesus Christus. Und diese messianische Zeit hat mit der Auferstehung Jesu begonnen. Zwar sind wir noch nicht so weit, dass das Kind am Loch der Otter spielt und dass der Löwe Gras frisst, aber das kommt ganz bald. Das Reich Gottes, seine Herrschaft hat begonnen. Er hat jetzt alle Macht und Gewalt und der Tag wird kommen, der Tag X, wo sich alle Knie und alle Zungen bekennen müssen, er ist Herr. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Jesus ist auferstanden. Du musst dich nicht mehr schämen. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Es ist eine Gotteskraft. Du musst mich nicht mehr verstecken und sagen, weißt du vielleicht und etwas beschönigen oder schön färben. Nein. Jesus lebt. Fertig, basta, aus, Amen. Da musst du nicht viel erzählen mehr. Du musst nicht mehr dich verkriechen. Die Philosophen, die müssen erklären, der Urknall, wer hat da geknallt? Wer war der Urheber all dieser Dinge? Und ich weiß, das war mein Gott. Das ist eine leichtere Erklärung als alles andere. Oder wir stammen alle vom Affen, ich nicht. Verstehst? Nein. Weißt du, Gott hat die Affen für mich geschaffen, damit ich was zum Spielen habe. Als ich in Neu-Delhi war, war ganz toll zu beobachten, wie die Affen zu anderen reinsteigen durchs Fenster und klauen. Die Affen sind so schlau, die können den Kühlschrank aufmachen und sich bedienen und die wissen, wo was ist. Weißt du, Gott hat die Wesen geschaffen zum Vergnügen des Menschen, damit die Kinder im Zoo gehen können und sich angucken können, die schönen Tiere. Und ich muss mich nicht schämen, Gott, wenn ich das Wort Gott oder Jesus ausspreche. Es ist Kraft in dem Namen Jesu. Ich muss nur sagen, in dem Namen Jesu. Ich werde nie vergessen, eine liebe Schwester in Heilbronn, ich habe ihr gesagt, bitte geh nicht in der Mittagspause in Weinberger allein spazieren oder nimm lieber einen Hund mit oder sonst was. Aber nein, unsere liebe Schwester war unbelehrbar und ging trotzdem in die Weinberge spazieren und dann ist sie von einem Sittenstrolch angefallen worden. Verstehst du? Während er, da plötzlich springt er da aus dem Weinberg raus und schnappt nach ihr und die schreit nur noch, Jesus! Und weißt du, der fällt rückwärts und verschwindet. Verstehst du? Egal, was es war, aus welchen Motiven, welche Gründe. Aber es liegt Kraft in Jesu Namen. Gebrauche, wenn du angefochten wirst, wenn du Depression hast, schrei ganz laut, Jesus! Und du wirst sehen, wie die Teufel abhauen. Wir müssen Jesus proklamieren, diesen Lebendigen. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Weißt du, wenn du in Not bist, dann sagst du, es brennt. Es brennt. Nein, das sagst du, Hilfe, es brennt. Und wir müssen unsere Stimme gebrauchen, unsere Organe gebrauchen, unsere Glieder gebrauchen. Wenn wir an Jesus glauben, dann muss alles von uns in Bewegung geraten. Jesus lebt. Deinen Schwierigkeiten gegenüber, da spuckst drauf im Namen Jesu. Und du wirst sehen, was da passiert. Ich pfeif drauf. Im Namen Jesu. Versuch einmal zu pfeifen. Deinen Problemen gegenüber. Weißt du, die wollen dich niederdrücken. Wer wälzt uns den Stein weg? Wer hilft uns? Wer steht uns bei? Und da kommst du hin, ist alles schon gelöst. Ich finde das fantastisch. Fantastisch. Wir müssen uns nicht mehr mit unseren Komplexen herumlaufen und uns schämen und sagen, oh, weißt du, wir sind arm, ein kleiner Haufe. Ich habe die größten Verheißungen für den kleinen Haufen. Du kleine Herde, es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Für die kleinste Versammlung, die größte Verheißung, 2 oder 3, da bin ich mitten unter ihnen. Da müssen die 30.000 sein. Da reichen 3 aus, um Himmel auf Erden zu bringen. Wir können mutig auftreten. Wisst ihr, seitdem ich Christus kenne, Christus begegnet bin, geniere ich mich nicht mehr. Ich weiß, ich lebe, ich will leben, ich werde leben, egal was die Leute denken, was die Leute sagen, was die Leute schreiben, ich lebe. Und wenn ihr nicht leben wollt, hängt euch auf, aber ich lebe. Und ich werde leben. Und ich werde mit Christus ewig leben, weil ich die Hoffnung des ewigen Lebens in mir habe. Und ich habe schon gesehen, all die Leute, die mich verwünscht haben und so weiter, wo sind sie heute? Ich frage mich manchmal, vielleicht hat die Erde sie verschluckt. Nur als Beispiel, wo sind sie heute? Die einen Stein in den Weg gelegt haben, die einen nichts gegönnt haben, denen geht selber dreckig und winseln wie kleine Hunde. Nur nebenbei. Jesus, die da glauben, verstehst du, was habe ich von einem auferstandenen Heiland? Er sagt, die da glauben, die werden Dämonen vertreiben. Raus mit euch, raus mit euch, raus, 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 raus. Verstehst du, die Teufel rausjagen. Ja. Ja, nicht erschrecken. Die Müdigkeit vertreiben, die Krankheit vertreiben. Auf Kranke werde die Hände legen. Das, was du berührst im Namen Jesu, das ist von Gott belegt, von Gott belastet, von Gott blockiert. Ihr werdet, die da glauben. Was habe ich von einem auferstandenen Christus? In neuen Sprachen reden. Da musst du nicht Französisch lernen und Spanisch und Griechisch und Lateinisch. Da sprichst du plötzlich diese Sprachen, wenn es gebraucht wird. Natürlich, Gott wird uns keine Faulheit unterstützen. Ich muss schon lernen, aber ich lerne viel schneller. Weißt du, ich lerne viel schneller. Da bist du dort und du kannst die Sprache nicht, aber plötzlich stehst du da und dann predigst in der Sprache. Bei Gott ist alles möglich. Und jeder hört in seiner Sprache am Pfingsten die großen Taten Gottes rühmen. Das Wort Halleluja ist fast in alle Sprachen gleich. Halleluja. Verstehst du, da musst du nicht groß. Weißt du, was Halleluja heißt? Lobe den Herrn, preis dem Herrn. Und sie priesen die großen Taten Gottes. Und fang an mit Halleluja. Weißt du, die neue Sprache fängt an mit einem positiven Reden, mit Halleluja. Halleluja. Und nochmals Halleluja. Fang an, Neues zu sprechen. Nicht immer wieder, ich bin krank, ich habe Hexenschuss. Und was weiß ich, Hexen, das ist alles teuflisch. Nein, preiset den Herrn. Schmerzen, ich gebiete euch im Namen Jesu zu weichen. Wir müssen anfangen, zu den Bergen zu sprechen. In der Autorität Gottes. Ich werde am Freitag, Samstag darüber sprechen. Heilung kannst du ernten. Oder wie finde ich Gott? Du musst von Gott ein Wort bekommen, ein Rhema-Wort. Nicht nur Logos, steht in der Bibel. Nein, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Das muss dein Wort von Gott sein. Und das Wort Gottes erging an mir. Zuerst war es süß in meinem Mund und dann wie Peperoni in meinem Magen, wie brannte wie Feuer. Und erst wenn das Wort Gottes in dir brennt, dann stehst du da. Hast du schon mal Peperoni gegessen? Was ganz Scharfes? Das Schärfste, was es überhaupt gibt? So was Indisches oder Orientalisches? Da stehst du. Da stehst du stramm. Weißt du, und das Gottes Feuer muss in uns brennen. Wenn das Feuer Gottes in uns nicht brennt, wenn du nicht auf die Auferstehung Jesu glaubst, vergiss es, passiert nichts. Da, wo die auftraten, die Jünger, die da glaubten, die werden Schlangen vertreiben, auf Schlangen und Skorpione treten, das ist Evangelium. Seit Jesu Sieg müssen wir uns nicht mehr vor den Dämonen fürchten. Oh, ich bin verflucht, bin verwünscht, besprochen. Mein Vater war Freimaurer, war ein Okkultist, ein Spiritist. Egal, was er war. Ich bin eine neue Schöpfung. Das gilt nicht mehr. Ich bin mit ihm gar nicht verwandt. Ich bin mit Gott verwandt jetzt. Seitdem ich Jesus habe, bin ich mit Gott verwandt. Ich habe eine ganz andere Blutsgruppe. Verstehst du? Versteh mal, was Erlösung wirklich ist. Wir sind erlöst von väterlichen Lebensweise, von ihren Gewohnheiten, von ihren ganzen Machenschaften. Ich bin erlöst von der väterlichen Lebensweise. Das ist Auferstehung. Was habe ich von der Auferstehung? Seit der Auferstehung Jesu können die Menschen mir nur drohen. Denk an die Apostel, als sie den Lahmen da geheilt haben. Sie konnten drohen. Aber du musst dich nicht mehr ernst nehmen. Ihr drohen, da rein, da raus. Du musst die ganzen Drohen der gottlosen Welt nicht mehr ernst nehmen. Warum? Weil du jemanden über dir hast, der ist größer als die. Der ist stärker als die. Du kannst, die können alles mit dir machen, die können dir das Leben nehmen, aber das ist das Letzte, was sie können. Aber sie können die Seele nicht nehmen. Die Seele ist in der Hand Gottes. Die können drohen, pass auf, wir kreuzigen dich, wir hängen dich, wir erschießen dich, wir setzen dich auf den elektrischen Stuhl. Die können dir Angst einjagen. Ich werde nie vergessen, ein Bruder, den ich in Bulgarien aus dem Gefängnis geholt habe, sein Vater wurde von Schiffkopf seine Leute verhaftet und sollte erschossen werden. Da kommt der Offizier und legt die Pistole an die Schläfe und sagt, sag deinem Gott ab oder ich knall dich ab. Und er sagt, bitte schießen Sie, drücken Sie ab, da bin ich gleich beim lieben Gott. Und so, dann zieht er zurück, geht rückwärts raus und verschwindet. Weißt du, wenn du Gott in dir hast, sind die Leute alles Feiglinge. Die müssen mehr oder weniger kapitulieren, denn du hast keine Angst vorm Tod. Geschwister, und das ist der Schlüssel, was habe ich von der Auferstehung? Ich habe keine Angst vor dem Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Durch die Auferstehung Jesu bin ich immun gegen Hölle und Teufel. Durch die Auferstehung Jesu Christi bin ich immun gegen Sünde, gegen das Verderben, gegen die Mächtigen. Denn ich habe jemand, der mächtiger ist als die Dinge, Jesus Christus. Da bin ich immun. Diese Dinge können mir nichts antun. Ich muss nur nicht sagen, was meine schwache Seite ist, wie beim Siegfried. In dieser Legende oder Sage. Verstehst? Niemand soll wissen deine Schwäche. Erzähl den Leuten nicht deine Schwächen. Erzähl den Leuten nicht, was deine großen Probleme sind. Sag Jesus diese Probleme und sonst niemand. Sag Jesus diese Probleme und so weiter. Und der Teufel, das Böse kann dir nichts anhaben. Das Blut Jesu Christi bedeckt dich von allen Seiten. Nur die eine Stelle, die noch nicht bedeckt ist. Und wir haben alle noch irgendwo eine Stelle, die nicht bedeckt ist. In dieser Sage steckt eine große Wahrheit drin. In der Siegfried-Sage. Und verrate niemand, sag niemand, wo du deine Probleme hast. Wir haben alle unsere Probleme. Das soll nur der liebe Gott wissen. Das soll nur der liebe Gott wissen, welche Ängste du hast, wo du immer angreifbar bist, was deine Schwächen sind. Lass Gott es wissen. Aber die Auferstehung Jesu schützt dich von allen Seiten. Die Herrschaft Jesu, das messianische Reich ist angebrochen. Darum all das Negative, all die Krisen, all die Stürme, all die Katastrophen bringen dich nicht weiter weg von Gott. Im Gegenteil, sie bringen dich noch näher zu Gott. Die Krisen bringen dich nur näher zu Gott. Da betest mehr, da glaubst mehr, da bist mehr mit Gott verbunden. Die bringen dich nicht weg. Das ist eine Lüge vom Teufel. Wenn du auf ihn hörst, werden sie dich wegbringen. Aber wenn du auf ihn nicht hörst, sondern Gott vertraust, die werden dich nur zu Gott näher bringen. Alle, die an Jesus glauben, stehen unter einem besonderen Schutz Gottes, unter der Gnade. Weißt du, du bist unter der Gnade Gottes. Was habe ich von dem Auferstandenen? Ich muss seine Lügen nicht mehr glauben, die richten bei mir nichts mehr aus, die verpuffen. Passt auf, wenn ich euch noch einmal erwische, wie du von Jesus predigst, bist du um den Kopf kürzer. Was macht unser Bruder Petrus? Der steht und sagt, dieser Jesus lebt. Weißt du, fang an, Zeugnis zu geben. Erzähl den Menschen, dass Jesus lebt. Ganz besonders, wenn du bedroht wirst vom Teufel, von bösen Menschen, von frommen Leuten, angegriffen wirst durch Krisen, Stürme und so weiter. Erzähl. Und wenn du nicht erzählen kannst, nimm ein paar Zettel, Traktate, steck im Briefkasten. Weißt du, du musst den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Du musst einfach Jesus bekannt machen. Und wenn du Jesus bekannt machst, wird der Teufel kein Recht mehr über dich bekommen. Denn Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Fang an, ihn zu bekennen. Gib Zeugnis deinem Chef, deiner Chefin, deinen Mitarbeitern, Kollegen, erzähl, ich bleibe bei Jesus, egal was ihr sagt. Bleibe bei Jesus. Der Auferstehung Jesu festigt meinen Glauben. Ich denke nur an den Bruder Thomas. Verstehst du, in der Gegenwart Jesu plötzlich löst sich der ganze Zweifel auf. Mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott. Johannes 20, Vers 25. Thomas erkannte Jesus als seinen Erlöser. Er durfte ihn berühren. Und als er ihn berührte, plötzlich ging wie ein Strom durch ihn durch. Mein Herr und mein Gott. Und genau das brauchst du. Durch dein Leben muss ein Strom durchgehen. Der Strom des Heiligen Geistes. Mein Herr. Mein Gott. Da erlebst du was. Wisst ihr, Geschwister, wir wollen nicht nur von dem lieben Gott reden. Das ist zu billig und zu primitiv. Das kann jeder. Aber wir wollen Gott erleben. Und wir wollen Gott ausleben. Und ausleben heißt es, dass ich da stehe, wo ich stehe. Und das tue, was ich tue. Und das sage, was ich sage. Seine Zweifel sind alle verflogen. Seine Bedenken, seine Fragen. Herr, wohin sollen wir gehen? Plötzlich löst sich alles von selber. Wenn du Gott begegnest, Jesus dem Auferstandenen begegnest, lösen sich alle deine Zweifel. Da ist Fisch und Brot da. Da ist alles da. In deinem Galiläa, in deiner Niederlage, deinem Versagen. Wir haben unheimlich viel von der Auferstehung Jesu. Ohne der Auferstehung Jesu hätte ich keine Sündenvergebung, hätte ich gar kein Selbstwertgefühl. Und ich habe Selbstwertgefühl, ich weiß, mein Erlöser lebt. Wenn ich gar nichts weiß, aber das weiß ich. Wenn ich nichts verstehe, aber das verstehe ich. Wenn mir nichts hilft, aber das hilft mir. Mein Erlöser lebt. Und da lasse ich andere Gefühle, andere Gedanken gar nicht zu. Kommt, hört auf mit eurem Quatsch. Verstehst du? Die weise ich zurück. Das ist, wie man Dämonen vertreibt. Hört auf, quält mich nicht. Ich bleibe bei meiner Sache, bei meiner Überzeugung, bei meiner Gewissheit. Seit der Auferstehung Jesu dürfen wir mit Gott Gemeinschaft haben. Seit der Auferstehung werden wir von Gott erwartet. Wir sind Gottes Wunschkinder. Toll. Gott hat mich gewollt. Ich finde es großartig. Petrus hatte jämmerlich versagt. Und darum ist für Petrus die Auferstehung ganz wichtig gewesen. Dieser Auferstandene geht besonders auf Petrus zu und grüßt mit Petrus. Verstehst? Nicht die anderen. Petrus hat versagt. Petrus hat sich an den Herrn geschämt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Er hat es gebraucht. Und du brauchst auch so einen Gruß vom Herrn Jesus. Und sag dem Petrus, dem Versager. Du siehst also, der Herr Jesus, der Auferstandene, gibt keine Versager auf. Preis Gott. Preis Gott. Bei der Auferstehung Jesu wird Petrus besonders erwähnt. Petrus konnte nichts für Jesus tun. Er konnte ihn nicht retten. Er wollte ihn retten. Er hat sich bemüht. Er hat das Ohr da abgeschlagen. Hat sein Bestes gegeben. Aber es war Versagen. Er konnte Jesus nicht verteidigen und vom Kreuz retten. Er versagte bei seinem Einsatz für den Herrn. Und jetzt hängt er selbst. Und Jesus sagt, grüßt mit Petrus. Gott weiß deine Schwachheit, dein Mangel, dein Zu-Kurz-Kommen. Und er sagt, grüß mir den Matthäus. Oder nimm deinen Namen. Petrus weinte bitterlich. Er wusste, das, was passiert ist, ich kann nicht mehr rückgängig machen, ungeschehen machen. Ich kann die Lebensuhr, meine Lebensuhr nicht mehr zurückdrehen. Niemand kann seine Lebensuhr zurückdrehen, so gerne es möchte. Aber Gott kann uns unser Leben vorstellen. Mein Leben auf ganz andere Ebene stellen. Der Auferstandene sprach ganz persönlich zu Petrus. Und Jesus hat Petrus vergeben, eigentlich gar nicht mehr drüber geredet. Petrus, weißt du, was du gemacht hast? Du hast mich verleugnet, 3-mal sogar. Kannst du dich noch erinnern? Von wegen. Der Herr Jesus hat nicht an dieses Versagen erinnert. Und ich kann dir auch sagen, eines, wenn du einmal bei Jesus bist, Jesus wird dich nicht an dein Versagen erinnern. Er wird dich nur fragen, liebst du mich? Liebst du mich? Sein Versagen zählte gar nicht, bedeutet Jesus gar nicht, war gar nicht wichtig. Jesus hat allen Menschen vergeben, die was Böses ihm angetan haben damals. Die Auferstehung bringt die innere Heilung. Was habe ich von der Auferstehung? Innere Heilung. Meine Traurigkeit, die wird ausgelöscht. Ohne die Auferstehung gäbe es keine innere Heilung. Müsste ich mit meinen Wunden, Verletzungen, mit meinem Versagen herumlaufen, wäre ich ein alter Galiläer, der wieder versagt hat, wieder eine Schlacht verloren hat. Wieder Schuld auf sich geladen hat. Die Auferstehung heilt deinen verwundeten Geist. Er weinte bitterlich. Es reicht. Muss nicht mal an deinen Sünden so viel rummachen. Geschwister, wir müssen aufhören mit unseren Sünden, uns da so rumzuschlagen. Ach, weißt du, ich habe den Herrn 3-mal verleugnet. Auch wenn du 20-mal ihn verleugnet hättest. Der Herr Jesus hat dir alles vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus mit in die Ewigkeit genommen. Er kuriert dich aus und du spürst nicht mehr von diesen Verletzungen, was da ist. Er heilt den verwundeten Geist. Das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. So steht es in der Bibel. Das ist Jesus. Das ist die messianische Zeit. Die Auferstehung Jesu bringt uns Heilung für die inneren Verletzungen, die inneren Enttäuschungen, die verletzten Gefühle, die unerfüllten Träume. Er bringt Heilung. Der Auferstehung bringt Heilung, die Erinnerung. Manche Sachen kannst du nicht ungeschehen machen. Die sind da, es ist passiert. Aber es ist plötzlich in der Ewigkeit ein weißer Fleck. Da heißt es, man tut es da das und das und das. Und dann ist ein weißer Fleck und dann macht er wieder weiter. So geht die Sache Gottes weiter. So steht es in der Bibel, wenn du manchmal Biografien liest. Zerstörter Text. Das Blut Jesu Christi zerstört das Negative in unserem Leben. Vielleicht hast du ein Trauma erlebt, Schock erlebt, bist schockiert, stehst vielleicht heute noch unter dem Schock. Der Auferstand ist da, mein Kind. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin in Frieden. Die Auferstehung bringt die Heilung deiner Vergangenheit, dass man vergessen kann, dass man hinter sich lassen kann, dass man nicht mehr darüber redet, dass man begraben kann. Gott lässt uns durch die Auferstehung Jesu alle Verletzungen vergessen. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, Johannes 14, 27, meinen Frieden gebe ich, nicht wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden. Was habe ich von der Auferstehung Jesu? Eine ganze Menge. Ich muss nicht mehr blind an Gott glauben. Ja, der ist irgendwo, Herr, wo bist du? Lass mich dich fühlen. Nein, ich weiß, in Jesus finde ich meinen Vater. Durch die Auferstehung habe ich unfehlbare Beweise für meinen Glauben. Mein Zweifel ist besiegt, mein Herr, mein Gott. Verstehst du? Das ist, was ich von der Auferstehung habe. Das Grab ist leer. Gibt es noch einen stärkenden Beweis? Gibt es noch etwas Sicheres? Das Grab ist leer. Die Zeugen, die da berichten, fast 1000 Zeugen aus den Tagen Jesu können berichten, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben ihn gesehen. 1. Korinther 15, lesen wir mal diese ganzen Beweise. Petrus sagt in 2. Petrus 1, Vers 16, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern wir sind Zeugen seiner Macht. Ich glaube an keine Märchen. Märchen sind gute Geschichten für die Kinder, als gute Nachtgeschichten. Und sagen, Kinder, guck mal, das war Schönes. Hänsel und Gretel. Aber das ist alles. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Und Johannes, 1. Johannes 1, Vers 2, wir sind Augenzeugen, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, was wir gespürt haben. Das berichten wir euch. In Offenbarung 1, Vers 18, dieser Johannes, alt und geprüft, leidgeprüft, Er sieht Jesus und erkennt. Und Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und ich habe die Schlüssel der Hölle und der Unterwelt. Durch die Auferstehung Jesu habe ich einen begründeten Glauben. Ich weiß und ich weiß nochmals, dass mein Erlöser lebt. Da könnt ihr reden, was ihr wollt. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Ich weiß. Mein Glaube hat ein Fundament. Ich gehe nicht auf irgendwelche Einbildung. Ich bilde mir ein, er lebt. Ich kann mir einbilden, mich was einsuggerieren. Nein, mein Glaube ist eine Überzeugung. Hier haben wir so viele Zeugen. Und dann ist er mir begegnet, mir erschienen, hat mit mir gesprochen, mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Verstehst du? Ich habe nicht nur den historischen Beweis, ich habe nicht nur den überlieferten Beweis, ich habe auch einen persönlichen Beweis, mein Heiland ist mir begegnet. Er hat mir gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wow. Verstehst du? Jetzt kann ich rennen, kann ich laufen, ich bin frei. Durch die Auferstehung Jesu kommt das Reich Gottes zu uns, wird das Reich Gottes greifbar, fassbar. Plötzlich bekommst du eine Sehnsucht, ich muss irgendwo hingehen, wo Menschen sind, die genau das Gleiche glauben. Dann suchst du und dann liest du die Anzeigen oder guckst irgendwo, wo es gibt da solche Leute, die das Gleiche glauben. Und du findest plötzlich Menschen, die gleichgesinnt sind, die den gleichen Jesus lieben. Und plötzlich sind schon 2, 3, 4 und plötzlich sind schon 20 da. Und so ist es. Wir finden plötzlich Menschen, die an Jesus glauben. Wir werden zusammengeführt. Und die hat man gar nicht gesehen lang. Die kennt man gar nicht lang. Die weiß man nicht, gar nicht, wie sind die miteinander verwandt. Plötzlich sind wir Brüder und Schwestern. Und das ist, plötzlich ist man ein Teil der Familie Gottes. Es ist sein Reich, seine Macht, seine Kraft, seine Herrlichkeit. Die ist so fassbar. Plötzlich, was der erlebt, erlebe ich auch. Was der versteht, verstehe ich auch. Was der kann, kann ich auch. Plötzlich sind wir alles Geschwister. Wir sind Teilhabe des Reiches Gottes. Und wir verstehen Gott. Ohne die Auferstehung Jesu hätte es kein Pfingsten gegeben. Pfingsten ist die Auferstehung der Jünger Jesu gewesen. Plötzlich stehen sie auf, Petrus und die Elf, und geben Zeugnis. Ohne die Auferstehung Jesu wäre der Heilige Geist gar nicht gekommen. Gäbe es keine Bekehrungen. Vielleicht so wie bei den Juden, so Proselytentaufen, dass man überredet hat, jetzt werde ein Jude, lass dich beschneiden, mach das und das und das, halt das Gesetz, dann bist du in Ordnung. Nein, eine Bekehrung ist eine totale Umwandlung, eine totale Umänderung des Lebens. Du änderst deine Richtung, statt von Gott wächst jetzt hin zu Gott. Und da muss man dir gar nicht mehr groß erzählen, lassen Sie sich taufen. Plötzlich kommst du an Wasser und sagst, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Denk an den Kämmerer. Plötzlich machst du alles von dir aus. Weil du ein Rema hast, eine Inspiration hast von Gott. Weil der Auferstandene dir begegnet ist. Zuerst weißt du gar nicht, wovon er spricht, aber plötzlich kennst du ihn ganz persönlich, erlebst ihn ganz persönlich. Die Gemeinde Jesu, die gab es nach der Auferstehung, vor der Auferstehung Jesu, gab es nur einen Jüngerhaufen. Ein wilder Haufe war das. Die haben sich gezankt, wer ist der Größte. Und das war kein zuverlässiger Haufe. Aber nach der Auferstehung gab es die Gemeinde Jesu. Nun, die Gemeinde Jesu ist die vielfältige Weisheit Gottes. Epheser Kapitel 3, Vers 10. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Plötzlich, die Gemeinde ist ein Geheimnis. Wie funktioniert das? Und die Gemeinde ist ein Beweis der Existenz eines lebendigen Christus. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Mission. Jesus sagte seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das konnte nur der Auferstandene diesen Befehl erteilen. Und geht hin und mir ist alle Gewalt gegeben. Tauft die Menschen, predigt ihnen. Und der Heilige Geist wird das Übrige tun. Ohne die Auferstehung Jesu hätte es keine Heilungen gegeben, keine Zeichen und Wunder. Keine Ausgießung des Heiligen Geistes. Ohne die Auferstehung Jesu hätte es kein neues Testament gegeben. Keine Offenbarung, keine Gaben, keine Frucht des Heiligen, keine Frucht des Geistes. Ohne die Auferstehung gäbe es keine neuen Menschen. Du würdest immer der alte Trottel bleiben, der du bist. Aber gerade weil die Auferstehung Jesu ist, plötzlich wirst du mit Christus überkleidet, bist eine neue Kreatur, bist nicht mehr derselbe. Man erkennt dich gar nicht mehr. Es gibt einen Vor-Christus und einen Nach-Christus. Das gibt's. Bist du zwar der Gleiche. Bisher warst du eine Raupe, jetzt bist du ein Schmetterling. Jetzt lebst du in neuen Dimensionen. Ohne die Auferstehung Jesu gäbe es keine echten Christen, gäbe es kein Christentum als solches, nicht nur christliche Religion. Nein, Gemeinde Jesu Christi. Ohne die Auferstehung Jesu wäre Gott in dieser Welt gescheitert. Das wäre Gottes wäre gescheitert, Gottes Pläne wären gescheitert, aber so geht die Sache Jesu weiter, weiter, weiter und immer weiter bis an den Enden der Erde. Gottes Ziel war nicht Israel, war nicht die Juden, war nicht der Tempel, war nicht das Gesetz, war nicht David und Moses oder all die Heiligen. Gottes Ziel war die Gemeinde Jesu und die ist geschehen durch die Auferstehung, nach der Auferstehung. Gemeinde Jesu. Aus Israel sollte die Gemeinde werden, aber das hat versagt letztendlich. Und jetzt soll Israel der Gemeinde dienen. Das Alte Testament dient jetzt dem Neuen Testament, damit wir das Neue Testament verstehen. Die Auferstehung stellt alles auf den Kopf. Und jetzt müssen wir plötzlich umdenken, weil er lebt, müssen wir anders leben. Wenn es ihn wirklich gibt und er ist auferstanden, und das wissen wir, das haben wir jetzt Ostern lang genug gehört. Jetzt habe ich eine neue Sicht, ein neues Denken. Jetzt habe ich Fakten, was in der Hand. Und Gottes Ziel war die Gemeinde. Und jetzt siehst du, dein Bruder, auch wenn er noch nicht vollendet ist, du bist auch noch nicht vollendet, ich auch noch nicht. Keiner von uns ist vollendet, aber wir sind auf dem Weg der Vollendung. Wir wachsen, wir entwickeln uns. Und manche wachsen schneller, manche wachsen langsamer. Der eine sind Tomaten, der andere sind Eichen. Verstehst du? Wir wachsen ganz verschieden, wir haben ganz verschiedene Aufgaben, ganz verschiedene Funktionen. Und jeder entwickelt sich auf seine Art und Weise. Aber wir entwickeln uns alle zur Ehre Gottes und zur Verherrlichung Jesu. Ohne die Auferstehung Jesu wäre das Geheimnis Gottes, die Gemeinde, niemals verwirklicht worden. Wovon die Propheten geweissagt haben, was sie gedeutet haben, aber nie verstanden haben. Was ist das? Diese Bergspitzen dazwischen. Und jetzt durch die Auferstehung Jesu kommt die Gemeinde ins Dasein. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und das konnte nur nach der Auferstehung geschehen, die Gemeinde Jesu. Was wir jetzt hier leben, in Berlin oder woanders in der Welt, was die Christen leben, das ist das Auferstehungsleben. Jeder anders, die benennen sich anders, der eine heißt so, der andere so, aber das spielt keine Rolle. Gläubige gibt es überall, in allen Konfessionen. Und das ist das Schöne dabei. Es gibt überall echte und überall falsche. Die gibt es und die wird es geben bis zum Schluss. Spreu und Weizen, das wird geben. Und es wächst manchmal miteinander. Aber Gott sei Dank, es gibt auch Weizen und nicht nur Spreu oder falschen Weizen. Die Gemeinde Jesu ist nicht für Selbsterbauung und die Gemeinde Jesu ist nicht zur Selbstunterhaltung und die Gemeinde Jesu ist nicht zur Selbstversorgung da, sondern die Gemeinde Jesu ist zur Verherrlichung Gottes da. Zur Verkündigung des ewigen Evangeliums. Jesus lebt. Zur Proklamation Gottes, zum Lob Gottes. Dafür ist die Gemeinde da. Dafür sind die Gläubigen da. Wenn wir nur denken, ja, schöne Atmosphäre, schöner Gesang, schönes Gebet, schöne Predigt, schönes Gebäude, vergiss es. Das ist nicht der Sinn der Erlösung, der Auferstehung Jesu. Ich habe ganz tollen Gottesdienst erlebt in Indien auf dem Müllhaufen. Ich bin bei den Müllsammlern gewesen, also eine Gemeinde Jesu, bei den Müllsammlern, die untersten Kaste, was es überhaupt gab. Aber dann, als man dorthin kam, furchtbar gestunken. Also so ein Gestank, mief da von den ganzen Müllbergen, die dann Plastiktüten sammeln und dann Büchsen sammeln und so weiter und das sammeln und es wiederverwerten und dergleichen. Aber bei diesen Leuten, aber so eine Versammlung, so eine Herrlichkeit Gottes, dort in diesem Gestank erlebt. Du kannst Gott überall erleben, wo ehrliche Menschen sind, aufrichtige Menschen sind, demütige Menschen sind. Da kannst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Jesus kommt und er wird wiederkommen. Und dafür ist Jesus auferstanden, damit er wiederkommt, um die Erlösung zu vollenden und die zu belohnen, die für ihn gearbeitet und gekämpft haben, für ihn gelebt haben. In Offenbarung Kapitel 22, Vers 12 heißt es, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden das zu vergelten, wie es sein Werk gewesen ist. Ich komme wieder. Und es kann nur einer, der auferstanden ist, der kann wiederkommen. Und erst durch die Auferstehung Jesu haben wir Hoffnung auf Belohnung, dass wir nicht umsonst arbeiten, nicht umsonst beten, nicht umsonst glauben, nicht umsonst geben, nicht umsonst dienen, nicht umsonst den Herrn bekennen. Er wird uns belohnen, und zwar reichlich. Wir sehen hier in Schwachheit und es steht auf in Kraft. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir nicht nur tun und tun und tun und tun und tun. Nein, wir sollten auch wissen, die Belohnung kommt. Unsere Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. Wenn ich natürlich für den Pastor mache oder für die Gemeinde mache oder für die Geschwister mache, das kann sein, dass es vergeblich sein wird. Aber wenn ich dem Herrn diene, dem Herrn gebe, zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung seines Namens, das wird Belohnung bringen. Ohne der Auferstehung können sich das Neue Testament nicht erfüllen, können gar nicht als wahr angenommen werden. In Hebräer 11, Vers 24, durch den Glauben weigerte sich Moses, als er groß war, ein Sohn der Tochter Pharao zu heißen. Er zog vor, lieber mit dem Volk Gottes Drangsal und Schmach zu erleiden, als den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Er sah auf die Belohnung. Weißt du, gäbe es keine Auferstehung, wäre jeder Verzicht, jedes Opfer vergeblich. Aber schau auf die Belohnung. Wenn Jesus, dieser lebendige Herr, wiederkommt, dann haben wir nicht umsonst geglaubt. Dann haben wir nicht umsonst gelebt. Dann haben wir nicht umsonst geliebt. Auch die, die uns nicht so sympathisch waren. Dann haben wir nicht umsonst gegeben, Opfer gebracht. Dann haben wir nicht umsonst gekämpft. Wir schauen auf die Belohnung. Es lohnt sich. Mose sah auf die Belohnung. Schau auf die Belohnung, wenn Jesus kommt. Nicht, was du jetzt hier bekommst. Hier kriegst du vielleicht kein Dankeschön. Keine Belobigung, kein Orden, keine Auszeichnung. Ist auch gar nicht wichtig. Was nützt es? Kannst du sowieso nicht mit ins Grab nehmen. Und die Würmer, die respektieren sowieso nicht deine Auszeichnungen, Orden und Titel. Aber der Herr wartet auf die Belohnung von oben. Mein Lohn kommt, sagt Jesus. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Ruhe, keinen Frieden für uns und kein Wiedersehen unser Lieben. Weißt du, da fragt man sich, werde ich meine Lieben dort im Himmel in der Ewigkeit erkennen, die Menschen, die ich hier geliebt habe? Doch, ich werde sie erkennen. Der reiche Mann erkannte den Lazarus, den er nicht geliebt hat. Verstehst? Der erkannte Abraham und er erkannte die Dinge. Und weißt du, die Ewigkeit ist genauso wie hier. Geht weiter. Wie es hier gelebt worden ist, so geht es dort weiter. Deshalb, es lohnt sich hier mit dem Auferstandenen zu leben, schon jetzt das Auferstehungsleben zu leben. Ohne die Auferstehung Jesu wäre Jesus für uns wertlos. Können wir damit nichts anfangen, würde uns nichts bringen. Er wäre vielleicht nur ein guter Guru, Religionsstifter, Rabbi, aber mehr würde auch nicht rauskommen. Aber er ist auferstanden. Aus dem Tod, er hat das Todestal überwunden, die Macht Satans besiegt, der Schlange den Kopf zertreten. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte Satan Recht behalten. Ist alles sowieso für die Katz. Aber nein, er lebt, Halleluja. Jede Kleinigkeit jetzt, die du im Glauben tust, im Gehorsam, dem Worte Gottes tust, bringt Ewigkeitsfrucht. Das sind Schätze, die du im Himmel sammelst. Das sind Perlen, die du dort weitergibst. Die Auferstehung Jesu ist die Zurückweisung Satans, seine Entmachtung, seine Entrechtung. Ohne die Auferstehung Jesu wären wir immer noch in der Gottesferne, aber jetzt rücken wir jedes Mal Gott näher durch die Auferstehung, weil er Jesus lebt, weil du dich an den Lebendigen hältst, weil du dem Lebendigen nachfolgst. Und weil er dich jedes Mal neu ermutigt, komm her, ihr, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Bekommst immer mehr und mehr. Durch die Auferstehung Jesu haben wir nach Hebräer einen besseren Bund, eine bessere Verheißung, ein besseres Opfer, ein besseres Vaterland, eine bessere Auferstehung. Und sogar unser Gottesdienst ist viel besser als das alttestamentliche Gottesdienst. Unsere Gottesdienste sind Nachbeben der Auferstehung Jesu Christi. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Glory, glory, glory. Die Auferstehung Jesu, was bringt sie mir? Sie bringt mir die Hoffnung auf ein besseres Leben. Das geht vorbei. Auch wenn es noch so schön und bequem ist. Auch wenn du nur noch auf Knöpfe drücken musst und alles läuft automatisch. Es gibt ein besseres Leben. wo du nicht mehr auf die Knöpfe drücken musst, wo die Knöpfe von selbst sich drücken. Verstehst du mich, was ich sage? So wie im Frühjahr die Natur erwacht, so erwacht mit Jesus Christus der Geist Gottes in mir, der Glaube, das Leben, die Freude. So erwachen meine neuen Impulse des Glaubens. Ich weiß, die Kraft zum Leben, die kommt von selbst. Die Wurzeln sind da, die Voraussetzungen sind da, die Voraussetzungen hat Gott mir gegeben. Die habe ich mit in diese Welt hineingebracht. Und jetzt erwacht das alles wieder. Da schneidest die Blumen ab und plötzlich kommt aus den Wurzeln das Leben wieder hervor. Ist das nicht wahr? Erlebt ihr das nicht, wenn ihr so auf dem Balkon gärtnert oder im Garten ein bisschen puddelt? Das kommt von selbst. Kannst abschneiden. Weißt du, man kann dich auslöschen, kann man zudecken und plötzlich kommt das raus, was in dir drin ist, was in den Wurzeln drin ist. Deine Wurzel kommt raus. Die ist stark genug. Diese Motivation der Auferstehung Jesu gibt dir Kraft. Und noch zusammengefasst, gib mir Kraft zum Leben, zum Weitermachen. Gib mir Kraft, die Dinge Gott zu überlassen, sich nicht Sorgen zu machen, wie geht es weiter. Denk an die Frauen. Wer rollt uns den Stein weg? Und dass sie dort ankommen, ist alles vorbei. Du sollst nur auf dein Problem zugehen, weitermachen wie bisher. Gar nicht deinen Weg unterbrechen. Das ist Auferstehungsleben. Gar nicht sagen, ja, wir können es nicht, wir können es nicht leisten. Nein, buch deinen Urlaub nach Mallorca. Verstehst? Mach das im Glauben und es wird schon klappen irgendwie. Du wirst hinkommen. Ich meine nur, es gibt andere Ziele, nicht nur Urlaub. Du solltest also dich nicht stören lassen vom Feind, weil es nicht so ist, wie es ist. Mach weiter, weil Jesus lebt. Fang an weiter zu glauben, wie du bisher geglaubt hast. Du sollst deinen Glauben nicht verändern. Nein, ich bin zum Glauben gekommen. Vergiss es, das ist dummes Geschwätz, was die Leute erzählen. Du sollst deinen Glauben vertiefen, verinnerlichen, erweitern, vergrößern, deinen Horizont sprengen. Nicht zum Glauben gekommen. Glauben hast du schon immer gehabt, ein bisschen. Aber jetzt hat Gott durch Jesus Christus in deinem Leben was gewirkt. Jetzt kannst du besser dastehen, mutiger dastehen, kühner dastehen und sagen, ich weiß. Und das kann mir niemand nehmen, was ich weiß, was ich erfahren habe. Preis Gott, lass uns aufstehen. Und wir wollen den Herrn preisen und anbeten und vielleicht ein Lied noch singen, vielleicht auch dieses Lied, Martha, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Halleluja, Jesus ist der lebendige Heiland. Und ich möchte all die ermutigen im Namen Jesu, die mutlos sind, lasst euch nicht vom Teufel entmutigen. Jesus ist der große, starke Held. Er hat gesiegt, der Löwe aus Juda, der Galiläer, der von Nazareth kam, hat gesiegt in Jerusalem, auf Golgatha, hat ausgerufen, es ist vollbracht und da kann niemand mehr das nehmen. Jesus hat die Sache erledigt, es ist vorbei und jetzt kannst du weitermachen. Halleluja. Und er geht dir vorbei, da wo du versagt hast, wo du schwach bist und schwach geworden bist und immer noch schwach wirst. Jesus siegt. Das ist eine ewig ausgemachte Sache, dass Jesus siegt. Halleluja. Ich segne alle, die an die Auferstehung Jesu glauben und die Auferstehung Jesu annehmen und persönlich in ihr Leben einplanen, mit dieser Auferstehung rechnen und mit der Auferstehung weiterleben wollen, in dem Namen Jesu. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.